Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
Sag mal, Flo, was liegt dir eigentlich schwerer im Magen? Asiatisch von heute Mittag oder das Interview, was Sebastian Rode gegeben hat?
Weder noch, weil das beim Inder war ganz lecker und die Aussagen von Sebastian Rode waren für die Medien ja jetzt nicht ganz so schlimm, wie das vielleicht im Inneren des Vereins wahrgenommen wurde. Von daher bin ich mit beidem zufrieden.
Das stimmt natürlich. Wir als Medien haben großen Spaß an den Aussagen von Sebastian Rode gehabt und damit hallo und herzlich willkommen zu Episode 98 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Und das ist natürlich ein Thema, über das wir heute sprechen werden. Und man könnte ja denken, so ein paar Tage nach dem Spiel gegen Mainz hat man keine neuen Themen, aber das Gegenteil ist der Fall, denn es gibt auch Transfergerüchte. Es könnte erneut einen Schweizer zu Borussia Dortmund ziehen, nämlich Stefan Lichtsteiner. Auch dazu später mehr. Wir haben Hörerfragen von euch gesammelt und natürlich schauen wir auch voraus auf das Spiel in Sinsheim am kommenden Samstag. Und da geht es für Borussia Dortmund ja noch um die Qualifikation für die Champions League. Man hatte sich das alles ganz anders vorgestellt. Mit dem Sieg gegen Mainz wäre man ja schon durch gewesen. Nun ist es gekommen, wie es gekommen ist. Also unentschieden hätte auch gereicht im Nachhinein, aber wusste man vorher natürlich nicht. Und es gab ja dann ein Interview am Sonntag. Ich glaube, es war im Rahmen des Talks von Jörg von Torra. Habe ich richtig mitbekommen?
Ja, da kann ich dir ausnahmsweise mal zustimmen.
Sehr schön. Und die Aussagen, die Sebastian Rode dort getätigt hat, die deuten eindeutig darauf hin, dass Peter Stöger nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund sein wird in der kommenden Saison. Ich fand das erstaunlich offen. Also das erlebt man heutzutage relativ selten. Borussia Dortmund als Verein fand das nicht ganz so witzig. Und wie interpretierst du das eigentlich? Weil ich wundere mich ja, man schickt einen Sebastian Rode dahin und es ist eigentlich klar, dass solche Fragen gestellt werden, aber es ist ausgerechnet ein Spieler, der seit Monaten verletzt ist.
Genau, das ist so ein bisschen das Geschmäckle an der Sache. Also man kann sich darüber jetzt natürlich wund dran diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Einerseits ist es, glaube ich, ganz positiv, dass jemand halt mal offen spricht, weil das war ja in den vergangenen Wochen so ein bisschen das Problem beim BVB, auch in der Kommunikation mit einem möglichen neuen Trainer und der Zukunft von Peter Stöger. Andererseits ist es halt ein Spieler, der irgendwie gefühlt gar nicht so wirklich zum Kader zählt, ist seit ein oder anderthalb Jahren verletzt. Er hat, glaube ich, in der vergangenen Saison irgendwie 14 Spiele gemacht. Diese Saison wird er keins machen. Also ich glaube nicht, dass er zur Strafe am Samstag aufgestellt wird. Und von daher hat auch diese Medaille sicherlich zwei Seiten. Für uns Medien war es natürlich in Anführungsstrichen gefundenes Fressen. Da hat natürlich dann jeder reagiert an dem Sonntagvormittag, hat natürlich sofort was online gestellt, wir auch. Wie man das dann bewertet, ist schwierig.
Ja, versuch dich doch mal.
Ja, also klar, wir fanden es ganz gut, dass das jemand mal offen spricht in dieser Thematik, weil ich ja, wie ich gerade schon gesagt habe, dass es in den letzten Wochen alles andere als gut in der Kommunikation bei Borussia Dortmund gelaufen ist. Und ja, die Spekulationen sind natürlich auch immer größer geworden, je näher es dem Saisonende entgegenging. Und jetzt stehen wir 3-4 Tage vorm letzten Spiel und es gibt immer noch keine Entscheidung. Ja, es war auch ein Pressevertreter mit dem Kollegen Rode in München und die Spieler werden bei solchen Auftritten auch vorher sicherlich ein bisschen gebrieft. Und ich glaube, dass da der Tenor war, dass er dann zu der Thematik sich dann klar zwar äußern kann, aber dann doch etwas zurückhaltender, so wie es Roman Weidenfeller dann am Montag bei den Kollegen von RTL Nitro, glaube ich, war ja eingeladen. Da habe ich auch kurz mal reingeguckt und er hat sich da ja recht zurückhaltend geäußert. Er wüsste es nicht und man müsste jetzt mal abwarten, wie es dann nach der Saison weitergeht. Das hätte ich jetzt bei Rode auch erwartet, aber dann kam es anders.
Zumal ja Sebastian Rode deutlich seltener in der Kabine ist als Roman Weidenfeller. Also an den Spieltagen nimmt er im Prinzip an diesen Vorgängen in der Kabine gar nicht teil und er absolviert ja auch noch ein Reha-Programm.
Ja, das sicherlich, aber ich würde ihm jetzt nicht unterstellen, dass er sich das irgendwie zusammenreimt. Also er war ja temporär bei der Mannschaft, bevor er an der Leiste operiert wurde, hat er ja schon wieder eigentlich Lauftraining gemacht. Das fand dann immer parallel zum Mannschaftstraining davor oder danach statt. Also er ist dann schon mit der Mannschaft in der Kabine und kriegt dann natürlich mit, wie geredet wird, wie sich der Trainer artikuliert. Also von daher würde ich jetzt an den Aussagen an sich nicht zweifeln.
Aber mal ganz ehrlich, Flo, spielt dieses Interview Borussia Dortmund nicht auch ein bisschen in die Karten?
Inwiefern?
Ja, dass man den Abgang von Stöger ein bisschen vorbereitet sozusagen.
Glaube ich eher nicht. Also wenn sie das Rad der Zeit da zurückdrehen könnten, dann würden sie es sicherlich machen. Sie würden vielleicht auch ein paar andere Sachen noch anders machen in der Saison, glaube ich, wenn man zurückblickt. Aber in die Karten spielen würde ich jetzt nicht sagen. Also sie waren natürlich an dem Sonntag wieder das Thema Nummer 1. Ich meine, nach dem 1-2 gegen Mainz hatte man schon genug Baustellen offen und die kamen dann noch dazu. Also von Vereinsseite hätte man da liebend gerne drauf verzichtet.
Also, wir haben da eine leicht unterschiedliche Meinung. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Hat auch sehr schnell abgelenkt übrigens von der Pleite gegen Mainz 05, auf die wir ja schon am Sonntag bzw. Samstagabend sogar schon sehr intensiv zurückgeschaut haben. Und deswegen kommen wir zum nächsten Thema und haken das mal kurz ab, denn gleich bei den Hörerfragen kommen wir dann auch nochmal darauf zurück. Aber es gibt ein neues Transfergerücht, habe ich eben schon gesagt. Stefan Lichtsteiner heißt der Gute. Bald 34 Jahre alter Schweizer Nationalspieler, beziehungsweise ich glaube, er ist sogar aus der Nationalmannschaft schon zurückgetreten. Ich bin mir aktuell gar nicht sicher. Ansonsten würde er mit der Schweiz natürlich auch bei der WM in Russland mit von der Partie sein. Spielt aktuell bei Juventus, dort seit 7 Jahren unter Vertrag. Jedes Jahr Meister geworden, auch für diese Saison sieht es relativ gut aus, was den Scudetto angeht. Davor bei Lazio gespielt 3 Jahre lang und beim OSC Lille. Aber halt, wie gesagt, nicht mehr der allerjüngste Rechtsverteidiger. Wäre dann Backup für Lukas Piszczek und ich bin ein wenig erstaunt. Man hat ja eigentlich Jeremy Toljan.
Ja, hat und eigentlich. Da gibt es ja auch diverse Gerüchte. Ich glaube, heute ist schon wieder von den Kollegen aus Stuttgart was aufgeploppt, dass der VfB an ihm interessiert wäre. Das Gerücht gab es vor ein paar Wochen auch schon mal. Also da wäre ich mir nicht so sicher, ob Jeremy Toljan in der kommenden Saison noch beim BVB spielt, weil die Leistungen, die er hier gezeigt hat, waren dann doch eher durchwachsen oder noch ein bisschen schwächer. Andererseits kann man das natürlich auch begründen mit der schwankenden Saison des BVB. Ist natürlich noch ein junger Spieler, hat eigentlich gute Voraussetzungen, ist schnell technisch gut, kann beide Seiten spielen. Und beim BVB gibt es ja jetzt seit Jahren ein bisschen die Problematik auf den Außenverteidigerpositionen, dass da zumindest, was den Backup angeht, nicht so viel da ist. Und um den Bogen jetzt zurück zu Lichtsteiner zu schlagen, klar, der ist 34 und wenn es hochkommt, ist er vielleicht noch für 2 Saisons, steht er zur Verfügung. Andererseits kann man jetzt auch mal zum FC Schalke gucken, da spielt ein Naldo, der ist auch, glaube ich, mit 34 vom VfL Wolfsburg gekommen und spielt jetzt die Saison seines Lebens. Als Typ ist er, glaube ich, recht angenehm, ist natürlich sehr erfahren, wird wahrscheinlich unter dem Motto Mentalitätsspieler dann auch laufen mit der Erfahrung, die er hat. Also ich denke schon, dass das auch so innerhalb der Mannschaft das durchaus fruchtbar sein könnte, wenn man ihn holt. Und ansonsten ist er natürlich dann mit Piszczek, könnte man im Prinzip von so einer Aufgabenteilung sprechen, weil Lukas Piszczek ist ja jetzt auch kein Spieler mehr nach den vielen Verletzungen, die er hatte, der 40, 50 Spiele pro Saison macht. Wird ja auch im Training immer wieder rausgenommen, hat gestern zum Beispiel auch nur eine Einheit gemacht von den Zweien. Also das könnte schon passen.
Und was mir bei Lichtsteiner gefällt, das sind einige Punkte, die du schon angesprochen hast. Er spricht auch die Sprache, sicherlich auch kein Nachteil. Und er hat schon einiges gewonnen auch. Also er kann auch auf einem gewissen Niveau seine Leistungen abrufen, sonst wird er nicht beim Verein wie Juventus spielen.
Genau, also da bin ich schon wieder bei dir. Ablösefrei haben wir gesagt und klar vom Gehalt her, er wird jetzt nicht umsonst kommen, aber er wird jetzt auch keine 10 Millionen im Jahr kriegen. Also das könnte dann eine Win-Win-Situation werden.
Also ich würde diesen Transfer sehr begrüßen, da bin ich ganz ehrlich, denn ich habe es gerade schon gesagt, der ist auch in der Lage, Leistungen auf einem gewissen Niveau abzurufen. Der ist auf jeden Fall fit. In der letzten Saison hat er nicht ganz so viel gespielt, da stand aber Dani Alves noch bei Juventus unter Vertrag. Der war ja zuvor vom FC Barcelona nach Italien gegangen, spielt jetzt bei PSG. Aber in dieser Saison hat Lichtsteiner wieder ein bisschen mehr gespielt und eigentlich selten enttäuscht. Also das ist ein Spieler, auf den man sich verlassen kann. Ich glaube, das ist gerade auch das Problem als Lösung hinter Lukas Piszczek.
Ja, weil haben wir ja gerade auch schon besprochen, da ist nicht mehr viel. Vor der Saison ist Felix Paslak ja im Tausch mit Jeremy Toljan nach Hoffenheim gegangen. Der spielt da auch keine Rolle. Toljan hatten wir gerade. Spielt auch eine äußerst durchwachsene Saison. Ist auch mal gar nicht im Kader. Und sonst fällt mir jetzt auf rechts nicht mehr so viel ein. Außer man ist sehr kreativ und, weiß ich nicht, beordert Christian Pulisic da auf die Position. Aber macht jetzt auch auf lange Sicht keinen Sinn.
Da wäre er verschenkt. Außerdem gibt es da angeblich ein Interesse des FC Liverpool. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Soll jetzt aber nicht unser Thema sein. Ich fände es übrigens schade, wenn man Toljan komplett verkaufen würde.
Ja, muss man die interne Analyse dann abwarten nach der Saison, die ja diesmal dann wahrscheinlich doch ein bisschen intensiver ausfällt als in den vergangenen Jahren. Also in dieser Saison konnte er jetzt nicht viel Werbung in eigener Sache betreiben. Andererseits, habe ich ja gerade schon gesagt, ist noch ein junger Spieler, der sicherlich noch Entwicklungspotenzial hat. Muss man mal gucken. Also trotzdem würde ich es nicht ausschließen, dass er auch den Verein wieder wechselt im Sommer.
Dann hätten wir dieses Thema abgehakt. Ich habe eben schon angekündigt, wir haben ein paar Hörerfragen gesammelt. Das ging ruckzuck, denn die Aufzeichnung haben wir relativ spontan terminiert. Und freut mich aber, dass da auch ein paar neue Hörer mit dabei sind. Also vielleicht nicht neue Hörer, aber zum ersten Mal haben sie ein paar Fragen gestellt. Und ja, ist Lichtsteiner wohl für Rechtsverteidiger oder Innenverteidiger vorgesehen, fragt Felix. einen alten Backup für Piszczek zu holen, erschließt sich mir nicht. Jetzt haben wir gerade über Lichtsteiner schon gesprochen. Dazu kann ich nur sagen, ich kenne den nur als Rechtsverteidiger. Also, dass der mal Innenverteidiger gespielt hätte, eher selten. Juventus spielt seit einiger Zeit ein 3-5-2 und da spielt er eher im Mittelfeld. Also in der Dreierkette wird er eigentlich nicht eingesetzt. Von daher definitiv Rechtsverteidiger. Dann die nächste Frage. Die Kommunikation des BVB nach außen ist eine Katastrophe, schreibt ein Hörer. Das aktuelle Beispiel mit Rode haben wir eben schon besprochen. Stöger, neuer Trainer oder nicht neuer Trainer, geht er, bleibt er und so weiter. Und er würde gerne wissen, lassen sich die Schwierigkeiten auf den neuen Kommunikationschef Sascha Flicke zurückführen? Wie viel Anteil hat er denn da dran?
Ja, das ist von außen natürlich schwierig zu beurteilen. Ich denke auch nicht, dass das auf einzelne Personen reduziert werden kann. Es ist eher so eine allgemeine Strategie, in Anführungsstrichen, des Vereins. In der allgemeinen Kommunikation, das sieht man auch zum Beispiel an den Verletzungen, wie die kommuniziert werden. Da wird ja auch nichts Genaues mehr mitgeteilt, nur ob es jetzt Knie, Sprunggelenk oder Schulter ist. Da ist auch Vorreiter der FC Bayern, der das auch schon seit ein paar Monaten so macht. Deswegen, also die Presseabteilung besteht ja bei Borussia Dortmund nicht nur aus Sascha Flicke, sondern auch aus einigen anderen Mitarbeitern. Und wie gesagt, das auf irgendwen jetzt zu reduzieren.
Das wäre auch deutlich zu einfach. Außerdem kennen wir da die internen Absprachen nicht. Das ist ja auch ganz klar. Und die Vorgaben von ganz oben aus der Geschäftsführung. Also wenn die sagen, wir möchten, dass das so und so gehandhabt wird, da kann man die Schultern auch nicht auf die Presseabteilung schieben. Können wir aber vielleicht irgendwann demnächst nochmal genauer zum Thema machen. Vielleicht spreche ich auch einfach mal mit Sascha Flicke hier im Podcast. Die Möglichkeit gibt es ja bestimmt auch. Und das ist ja auch ganz interessant, da mal auf die andere Seite zu schauen. Der ist ja auch ein erfahrener Journalist, hat ja früher, ich glaube, sogar bei euch bei den Ruhrnachrichten gearbeitet, oder nicht?
Ja, ich habe noch, weiß ich gar nicht, ein oder zwei Jahre mit ihm zusammengearbeitet im Sport. Und dann hat er die Seiten gewechselt. Also klar, das wäre sicherlich mal interessant, auf jeden Fall.
Dann kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt von Steven. Alter Bekannter hier bei uns im Podcast. Gibt es Informationen zum BVB-Interesse an Neres von Ajax? Denn holländische Medien berichten ja recht präzise von einem abgelehnten Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro und dem Frust des Spielers über das aktuelle Nein zum BVB-Transfer. Ich habe das auch heute gelesen und habe gedacht, komisch, von dem Spieler habe ich vorher noch gar nichts gehört.
Ja, geht mir jetzt genauso. Ich höre es jetzt zum ersten Mal. Also deswegen kann ich es weder bestätigen noch dementieren. Aber diese Spielchen werden wir in den kommenden Wochen ja noch zuhauf haben, dass diverse Spieler mit dem BVB in Verbindung gebracht werden. Ich meine, man kann die einschlägigen Seiten da gerne mal durchscrollen, sei es Transfermarkt, diese diversen Fußballtransferseiten. Also wenn es danach geht, dann hätte der BVB rückblickend auf die vergangenen 3-4 Jahre, glaube ich, 90 Spieler verpflichtet und 8 Trainer gehabt. Also ja, es wird ein spannender Sommer. Das hatten wir ja in den letzten beiden Jahren auch schon. Da sind ja auch schon, glaube ich, jeweils fast 8 oder 9, 10 Spieler gekommen und auch entsprechend viele gegangen. Also ich denke, man sollte jetzt erstmal die Trainerfrage dann auch wirklich endgültig klären und das auch kommunizieren, was ja jetzt dann höchstwahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten Woche geschehen wird. Falls es sich jetzt dann, wie wir alle vermuten, auf Lucien Favre fokussiert. Die spielen, glaube ich, noch, hatte ich nachgeguckt, eine Woche länger in der französischen Liga. Also kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass jetzt die nächste Woche schon eine Präsentation stattfinden wird. Es könnte sein, dass jetzt dann nach dem Hoffenheim-Spiel offiziell mitgeteilt wird, dass Stöger aufhört. Von ihm oder von der Geschäftsleitung, Pressemitteilung. Also das ist ja auch wieder ad-hoc-pflichtig, sind wir bei dem Thema wieder. Also das muss schon irgendwie abgesprochen sein. Und dass dann Anfang kommender Woche vielleicht die Bestätigung kommt, er hört auf und XY übernimmt dann. Und dass es dann vielleicht in der übernächsten Woche dann, falls es Favre wird, eine offizielle Vorstellung geben könnte.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, Flo, was hindert denn Borussia Dortmund daran, Lucien Favre als neuen Trainer schon, sag ich mal, vor 2 Wochen bekannt zu geben? Ist doch nicht das Problem des BVB, was in Nizza los ist. Wenn der eine Ausstiegsklausel hat, dann ist das halt so. Man muss den ja nicht sofort dann auch der Presse präsentieren, der kann dann nach Saisonende kommen.
Nein, das hätte man sicherlich machen können. Also wurde ja zum Beispiel bei Thomas Tuchel auch gemacht. Da gab es dann so einen 3 Zeiler als Pressemitteilung. Irgendwie Thomas Tuchel ab 1.1.2015 neuer Trainer. Und das war's. Und dann gab es ja, glaube ich, die Vorstellung ein paar Wochen später. Klar hätte man das machen können, wenn man zu dem Zeitpunkt schon handelseinig gewesen ist. Das weiß keiner. Das jetzt in der Woche vor dem letzten Spiel zu machen, halte ich jetzt dann doch für ein bisschen unangebracht. Weil, klar, man hatte sich immer darauf berufen, erst wollen wir unsere Ziele erreichen, sprich die Champions-League-Qualifikation, und dann kümmern wir uns um den Rest. Dass es sich natürlich jetzt nochmal so zugespitzt hat, damit hatte jetzt keiner gerechnet und noch keiner darauf gehofft, gerade in Anbetracht dessen, dass man das mit einem Heimspiel gegen Mainz klar machen kann und dass ein Punkt gereicht hätte. Also klar, vor 2, 3 Wochen hätte man es machen können, aber ich finde jetzt so kurz vorm Saisonende wäre es nicht angebracht.
Die nächste Frage hat auch ein bisschen mit Lucien Favre zu tun und bezieht sich aber eigentlich mehr so auf Matthias Sammer, denn der Hörer würde gerne wissen, wie sehr der denn im Hintergrund schon mitmischt und ob er sich wohl für Favre und gegen Stöger ausgesprochen hat. Letzteres können wir natürlich nur sehr, sehr schwer beurteilen. Oder ist Favre über Reus der Top-Favorit auf den Trainerposten geworden? Das glauben wir ja ein wenig mehr, aber ich würde gerne zunächst beziehungsweise besonders auf den Teil zu Matthias Sammer eingehen. Der war ja jetzt auch gegen Mainz im Stadion. Also ich glaube, der mischt schon relativ viel im Hintergrund mit.
Ja, das glaube ich auch. Und wie gesagt, man hat das ja auch so offensiv verkauft, dass er Berater wird dann vor dem Bayern-Spiel. Da kann man natürlich auch vermuten, dass man schon damit gerechnet hat, dass es in München böse ausgehen könnte und man mit dieser positiven Meldung dann schon ein bisschen vorgebaut hat einer Niederlage. Ist natürlich jetzt nur Spekulation, aber könnte so sein. Und ja, ich denke schon, also das ist ja jetzt auch die wichtige Phase, ne? Was jetzt Kaderzusammenstellung angeht. Und da ist, wie vorhin schon gesagt, die Trainerfrage natürlich zentral. Und ich denke schon, dass dann regelmäßiger Austausch stattfinden wird. In der jetzigen Phase vielleicht auch noch mehr als vielleicht, wenn die Saison dann läuft im August, September. Dann nochmal zum Thema Reus. Klar, das Thema kommt ja immer wieder auf mit Reus und Favre. Und Reus ist sicherlich auch ein, wenn nicht der zentrale Spieler in den kommenden Jahren beim BVB. Ob dann die Macht in Anführungsstrichen eines Spielers so weit reicht, um irgendwie vorschreiben zu können, wer Trainer wird, wage ich dann doch ein bisschen zu bezweifeln. Aber wie gesagt, in dem Fall würde es gut passen. Er hat ja auch mit der Hut schon zusammengearbeitet. Es sind ein paar Schweizer im Anmarsch. Marvin Hitz als neue Nummer 2 ist ja auch, glaube ich, so gut wie durch. Da warten wir jetzt auch noch auf die Bestätigung. Die wird wahrscheinlich dann auch erst nächste Woche kommen. Und ja, ich denke, es wird im Hintergrund viel gearbeitet mit allen handelnden Personen, auch Sebastian Kehl sicherlich.
Davon ist auszugehen, der ist ja nun neuer Leiter der Lizenzspielerabteilung. Ah, gut. Schwieriger Name für so eine Position, aber im Endeffekt geht es darum, ja ein Bindeglied zu sein zwischen der Mannschaft und den anderen Funktionären bzw. Offiziellen im Verein. Ja, die nächste Frage, die kommt von Flo. Er sagt, es ist ja nun nicht gerade unwahrscheinlich, dass Favre kommt. Thema Trainerstab. Er hat meines Wissens nach keinen festen Co-Trainer. Wäre da Heinrich weiter eine Option? Also ich war damals ja sehr überrascht, als Jörg Heinrich Co-Trainer geworden ist beim BVB.
Ja, waren wir ja alle und er hatte jetzt ja auch nichts mit Stöger und seinem Co-Trainer zu tun. Klar, könnte durchaus sein. Also ich glaube, Favre hat keinen festen Stamm, wie du gesagt hast. Aber auch schwierig zu beurteilen. Das wird auch hinter den Kulissen entschieden. Ich würde es jetzt nicht ausschließen.
Dann haben wir noch eine konkrete Frage zu Pulisic, Jarmolenko und Schürrle. Wie siehst du denn die Zukunft dieser drei Akteure?
Ja, also bei Pulisic gibt es immer wieder Gerüchte, dass angeblich Liverpool auch interessiert ist. Es wird sicherlich Interesse von einigen Vereinen an diesem Spieler geben, das ist klar. Andererseits hat er jetzt auch noch einen langfristigen Vertrag beim BVB. Der BVB baut ja auch um seine Person herum jetzt diese USA-Reise auf, die ja zweigeteilt ist jetzt nächste Woche oder übernächste Woche und im Juli. Also ich glaube schon, dass man zumindest die nahe Zukunft mit ihm plant. Klar, also ausschließen können wir nie irgendwas. Wer hätte gedacht vor einem Jahr, dass Dembele weggeht, dass Aubameyang im Winter weggeht. Also das ist schwierig, sowas komplett auszuschließen. Aber ich denke mal, zumindest auf die nächste Zeitspanne wird Pulisic beim BVB spielen. Das heißt also ein, zwei Jahre.
Und Jarmolenko und Schürrle?
Ja, die hatte ich jetzt vergessen. Ja, gut, Jarmolenko spielt ja im Prinzip erst ein halbes Jahr hier. War jetzt lange verletzt. Also ich denke mal, dass man mit ihm weiter plant. Gehe ich jetzt mal von aus. Schürrle ist natürlich ein spezieller Fall, hat kein gutes Standing hier bei den Fans, wie ein paar andere Spieler auch. Im Frühjahr hatte man ja so das Gefühl, dass es bei ihm auch nach vielen Verletzungen dann mal besser flutscht. Ich glaube, beim Spiel in Köln hat er das entscheidende Tor gemacht und war danach auch recht euphorisch. Und klar, dann haben wir auch geschrieben, Schürrle jetzt angekommen, aber so geht's nach hinten raus. Ist das doch auch eher Durchschnitt oder unterer Durchschnitt. Also zurzeit ist er eher Joker. Hatte, glaube ich, in Bremen 2-3 gute Chancen, die hat er leider nicht gemacht. Mit ihm sicherlich auch neues Selbstvertrauen gegeben, aber ja, muss man auch mal abwarten. Also er hat ja natürlich auch eine gewisse Ablösesumme gekostet, die man dann im Fall der Fälle auch zurückhaben möchte. Und in der jetzigen Form ist es wäre sicherlich besser, wenn er besser in Form wäre, um ihn dann, wenn man ihn abgeben möchte, zu verkaufen. Andererseits, wenn man dann nach England guckt, sind jetzt ja auch, ich glaube, 30 Millionen haben sie für ihn bezahlt. Jetzt auch eine Nummer, die dafür auch noch deutlich weniger gute Spieler bezahlt wird. Also da würde ich auf jeden Fall auch mal ein Fragezeichen hintersetzen, ob der nächste Saison noch für den BVB spielt.
Allerdings sollte man nicht nur mit 18- bis 20-Jährigen auf der Außenbahn in die neue Saison gehen, ist zumindest meine Meinung. Besteht noch irgendeine Chance auf die Verpflichtung von Julian Nagelsmann, fragt ein weiterer Hörer. Ich glaube, nein. Was glaubst du?
Ja, da gehe ich auch von aus. Also klar ist, dass er hier ein Kandidat war, wenn nicht sogar der Wunschkandidat. Aber ich glaube, dass auch Nagelsmann selber und auch Dietmar Hopp vorher klar kommuniziert haben, dass frühestens 2019 da was geht. Und ich glaube, nur eingeschränkt in diesem Sommer zu einem absoluten Top-Club. Und da würde ich jetzt Borussia Dortmund im Moment nicht zuzählen. Also da reden wir ja dann von, keine Ahnung, Real Madrid, Barcelona, Arsenal ist ja sicherlich eine vakante Trainerstelle da. Also das wird sich auf 4, 5, 6 Vereine reduzieren. Und ich glaube, da ist der BVB nicht dabei. Und ja, somit steht er dann auch in diesem Sommer nicht zur Verfügung.
Mit der letzten Hörerfrage kommen wir dann zum Ausblick auf die Partie am Samstag, 15.30 Uhr, letzter Spieltag Bundesliga-Saison 2017-2018 bei der TSG Hoffenheim. Wie sieht die Innenverteidigung am Samstag aus?
Ja, eine gute Frage. Also Sokrates ist ja gesperrt. Den Einsatz von Ömer Toprak hat Stöger gestern so gut wie ausgeschlossen. Und wenn er das schon am Dienstag so offenkundig bestätigt, dann kann man auch wirklich davon ausgehen, dass er danach ausfällt. Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie ein Spielchen ist. Von daher ja, hat man jetzt Patrick Meinke aus der U23 hochgezogen, der jetzt diese Woche mit der Mannschaft trainiert. Ja, und da muss man gucken, wie man von der Systematik her gegen Hoffenheim spielen möchte. Also eine Dreierkette bzw. Fünferkette finde ich jetzt gegen Hoffenheim dann doch sehr optimistisch. Gerade auch, weil man ja jetzt in dem Sinne jetzt nicht die aktive Mannschaft in dem Spiel sein muss. Das reicht ja ein Punkt. Von daher, wenn es die Viererkette wird, hat man dann drei Innenverteidiger zur Auswahl. Akanji, Zagadou, der jetzt seit ein oder zwei Wochen wieder Mannschaftstraining ist, davor, glaube ich, einmal gespielt hat und davor auch verletzt war, nicht gespielt hat. Also unter Stöger hat er ja eigentlich da gar keine Stiche gemacht. Und dann bliebe noch Meinke. Also es ist schon eine dünne Besetzung hinten, dann darf auch nicht mehr viel passieren. Also ich denke, dass Meinke auf jeden Fall im Kader stehen wird als Ersatz. Womöglich gibt er auch sein Profidebüt in Hoffenheim, wäre natürlich für ihn ein schöner Abschluss, weil er wird den Verein definitiv verlassen. Der Vertrag läuft aus und neuer Verein steht schon fest, hat er mir letzte Woche gesagt, aber mit dem Namen ist er noch nicht rausgerückt. Er hat nur gesagt, dass es auf jeden Fall oberhalb der Regionalliga sein wird, also dritte oder zweite Liga. Und wäre wahrscheinlich für ihn ein toller Abschied. Klar, wäre wahrscheinlich auch gerne beim BVB 2 dabei, die spielen Sonntag gegen Bonn. Aber da das Spiel zumindest nicht parallel ist, könnte er zumindest dabei sein auf der Tribüne, wenn er dann mit den Profis spielt. Ja, also ist schon interessant, wie Peter Stöger das lösen will.
Hoffenheim ist ja eine sehr offensiv starke Mannschaft, mehr Tore geschossen sogar als Borussia Dortmund. Es kommt dem BVB meiner Meinung nach entgegen, dass Hoffenheim mit 2 Toren Differenz gewinnen muss, oder wie siehst du das?
Ja, sie haben sich auf jeden Fall, wenn man jetzt auf die Saison zurückblickt, deutlich leichter getan gegen solche Mannschaften als, ja, wo wir dann wieder beim 1 wären vom vergangenen Samstag. Andererseits ist die Konstellation natürlich trotz dessen, dass es 3 Punkte und 7 Tore sind, durchaus brisant, weil, ne, wie du gesagt hast, Hoffenheim ist da auch noch selbst mittendrin. Und ja, der BVB in der Verfassung von Samstag kann auch in Hoffenheim, glaube ich, 3 oder 4 Tore kassieren. Und Leverkusen kann, glaube ich, wenn, klar, der Informationsfluss ist ja dann auch da, ne, wenn man mitkriegt, Dortmund liegt früh hinten, dann zünden die auch vielleicht nochmal die zweite Stufe. Und wenn Leverkusen ins Rollen kommt, dann können die auch gegen Hannover sicherlich 3, 4, 5 Tore schießen. Klar ist Leverkusen in dieser Saison auch sehr wechselhaft. Aber andererseits haben sie jetzt nichts zu verlieren in dem letzten Spiel. Die werden super offensiv in die Partie gehen und dann wollen wir mal gucken. Also in den letzten Tagen ist oft das Zitat gefallen, dieser Mannschaft ist alles zuzutrauen. Also wir reden jetzt vom BVB und das trifft es, glaube ich, auch. Also ich würde auch nicht ausschließen, dass das noch in der Buchse geht, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist.
Oh, Buchse, das ist ein Wort, das gefällt mir. Ich glaube übrigens, Borussia Dortmund wird sich, ich will nicht sagen, in die Königsklasse gammeln, aber es könnte ein ganz, ganz enges Höschen werden.
Ja, definitiv. Also klar, wenn man schnell einen reinkriegt in Hoffenheim, dann fängt es auch im Kopf an wieder zu rotieren und dann kann das doch sehr schnell gehen.
Und konkreter Ergebnistipp, Flo?
Ja gut, da tippe ich jetzt mal ein 1-1 in Hoffenheim und dann kann Leverkusen ja auch 24-0 gewinnen, dann ist es egal. Aber man kann ihnen zugutehalten, dass sie nach den enttäuschenden Leistungen, sei es jetzt München, Salzburg, was ja so jetzt die, und das Derby auf jeden Fall, was ja jetzt so die 3 prägendsten Spiele waren im negativen Sinne, dass danach auf jeden Fall immer dann Gutes gefolgt ist. Und als Fan kann man sich da, glaube ich, daran noch ein bisschen hangeln. Und dann fiebern wir alle mal dem Samstag entgegen und ja auch der kommenden Woche, ne, wo dann die ersten Personalentscheidungen verkündet werden.
Kannst du schon Schwitzerdeutsch?
Nein, aber der Kollege Dirk Krampe ist da sehr gut im Bilde und hat auch mal von Alex Freien Lob gekriegt, wie gut er denn Schwitzerdeutsch sprechen könnte. Ja, ist jetzt ein Insider, also für alle, die das nicht wissen, es gab mal ein Interview, auch vor meiner Zeit, wo ich noch nicht hier war, mit Dirk und Alex Frey und hatte ihn dann irgendwie auf eine Aussage aus dem Schweizer TV angesprochen Und ja, das stimmte wohl irgendwie nicht so ganz. Und Alex Frey entgegnete dann in seiner doch sehr trockenen und auch pointierten Art, dass sein Schweizerdeutsch wohl nicht gut genug sei. Und ja, das ist auch so ein Running Gag hier, den wir alle Jubeljahre hier mal spielen. Und da passte das jetzt.
Das ist ja eigentlich enttäuschend. Jedes Jahr ist er in Bad Ragaz im Trainingslager mit dabei und kann kein Schweizerdeutsch. Da muss er noch ein bisschen dran arbeiten. Also Dirk, ich nehme an, du hörst auch hier kurz rein. Schöne Grüße an der Stelle und spätestens zur nächsten Ausgabe muss er ja dann an seinem Vokabular ein bisschen gearbeitet haben. Ansonsten soll es das gewesen sein mit Episode 98. Wir werden natürlich dann nächste Woche intensiv auf das Spiel in Hoffenheim bzw. in Sinsheim, so ist es ja richtig, zurückschauen. Und alle weiteren Infos dann wie immer unter ruhenachrichten.de, bei Twitter @rnbvb, dort ist Flo zu finden unter @rn_Florian. Ich bin dort zu finden unter @SaschaStaat. Und dann war es das für diese Woche. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Macht's gut.
Zum Schluss möchte ich aber noch anmerken, dass Dirk immer sagt, wenn ich Podcast mache, hört er nicht. Also von daher muss ich ihm den Ausschnitt vielleicht mal zuschicken.
Das werde ich tun. Das ist natürlich ein Skandal.
Da muss er da wirklich noch ein bisschen dran arbeiten, weil er ist ja wahrscheinlich in diesem Jahr auch wieder in Bad Ragaz. Und da wird er dann abgefragt.
Jetzt hast du leider meine komplette Abmoderation kaputt gemacht. Macht aber nichts. Ich verabschiede mich nochmal. Bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche dann. Ciao.
Tschüss.